Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin Gilda Sahebi. Hallo, herzlich willkommen im Studio.
Hallo Jana, hi.
Sie ist Politikwissenschaftlerin und Ärztin und Gilda Sahebi schreibt vor allem für die Taz. Aber sie hat uns verraten, dass sie noch eine Art Spitznamen hat bei den Leuten, die sie besser kennen. Frau Sahebi, Sie sind immer die, die immer läuft. Wie kam es dazu?
Genau, ich laufe halt seit ich 14 bin jeden Tag 1,5 Stunden und ich habe immer mein Laufzeug dabei, egal wo ich bin, das ist immer mein ständiger Begleiter, deswegen bin ich unter all meinen Freundinnen und Familie immer die, die läuft.
1,5 Stunden pro Tag, müssen Sie das dann richtig einplanen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist weniger, dass ich das Laufen in meinen Tag plane, sondern eher meinen Tag in mein Laufen reinplane und dann geht es auch immer.
Und was passiert, wenn Sie mal nicht laufen? Oder passiert das einfach?
Das passiert echt selten. Das ist eher nur, wenn ich mal krank bin oder so. Und dann muss mein Körper sich schon sehr umstellen, aber ich mache es eigentlich schon wirklich jeden Tag.
Wow, eine besondere Art des Runterkommens, würde ich sagen. Ja. Das ist das erste Mal, dass Sie hier in der Mittagssendung zu Gast sind. Wir freuen uns. Wir schauen wie immer gemeinsam auf das, was heute wichtig ist. Und Gilda Sahebi kommt aus Iran und ist Iran-Expertin. Und deshalb passt das natürlich heute besonders gut. Wir schauen gleich direkt auf das, was da gerade passiert. Gilda Sahebi ist mein Gast heute Mittag in der Sendung. Ich habe ja gerade schon angedeutet, sie ist im Iran geboren, lebt aber schon sehr lang nicht mehr dort, weil ihr Vater politisch verfolgt ist und vor vielen Jahren flüchten musste. Jetzt dauern die Proteste in Iran seit fast 2 Wochen an, nachdem Mahsa Amini gestorben ist, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen wurde. Frau Sahebi, wie ist das für Sie mit diesem persönlichen Bezug, die Ereignisse dort zu verfolgen, die Bilder zu sehen?
Das ist gerade, es ist so ein ständiges Hin- und Herkommen eigentlich. Also einmal habe ich die journalistische Arbeit. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich das so habe, weil da gucke ich wirklich auch mit dem journalistischen Blick drauf. Und das hält mich so ein bisschen ab, in die emotionale Seite sozusagen abzudriften, weil das einfach schwierig ist. Und da ist gerade auch gar nicht so viel Zeit, irgendwie reinzugucken und irgendwie zu gucken, wie fühlt sich das alles an, weil eben so viel Arbeit gerade ist und da viel passiert und man das beobachten möchte und muss. Aber natürlich gibt es dann so Momente, zum Beispiel, wenn ich dann bestimmte Videos sehe, die mir sehr nah gehen, weil ich weiß, das sind Menschen, denen ich irgendwie nah bin und die vielleicht auch Kämpfe gerade auskämpfen, die ich nicht mehr auskämpfen muss, weil ich nicht mehr da bin. Und da kommen manchmal auch Schuldgefühle hoch und auf. Ich hatte bis heute Morgen, der hat sich zum Glück gemeldet, einen Freund nicht erreicht, 2 Tage lang. Der Journalist ist auch und sich versteckt und der aber weiter demonstrieren geht. Und da ist dann natürlich die Sorge immer wieder da, wann meldet er sich? Man guckt ständig drauf, ist er online, war er online, hat er meine Nachrichten gesehen? Und natürlich der persönliche Bezug einfach, sie haben es gerade gesagt, wir sind geflohen in den 80er Jahren und mein Vater, der war jetzt seit seiner Flucht wirklich gar nicht mehr, konnte er natürlich gar nicht mehr hin und ich jetzt auch seit 24 Jahren nicht mehr und natürlich will man zurück, also man will natürlich in dieses Land zurück, das man total liebt, die Menschen, die Kultur, das Essen, das Land an sich und da ist immer wieder so ein Hoffen und Abwarten immer auch dabei.
Das glaube ich. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben auch noch Kontakt zu Menschen vor Ort. Es gibt ja viele Berichte, dass das Internet auch zeitweise komplett abgestellt wird. Wenn Sie dann aber Kontakt bekommen, sprechen Sie dann auch mit den Menschen darüber, welche Perspektive diese Demonstrationen haben könnten? Also haben die Menschen vor Ort, hören Sie da so eine Hoffnung raus, dass diese Proteste auch Erfolg haben könnten?
Soweit denken die eigentlich noch gar nicht. Die sind sehr, sehr im Moment. Die sind sehr jetzt erst recht. Das Gefühl habe ich gerade. Ein Freund hat mir gesagt, er demonstriert, weil, und wenn er dabei stirbt, dann ist es so, dann hat er diesen Preis halt gezahlt.
Krass.
Und ich hatte vor 2 Jahren mal eine Recherche gemacht für einen Artikel. Da habe ich über eine Dating-App geschrieben, die das iranische Regime entwickelt hat, sage ich mal.
Also die Mullahs.
Die Mullahs. Eine Dating-App, Hamdan hieß die. Absurdes Ding, das soll Leute, junge Menschen dazu bringen zu heiraten und dann stellt diese App auch noch einen Berater zur Seite, das ist sehr nett, ja, einen islamischen Berater.
Freundlich.
Und der Grund, warum die das gemacht haben, ist, dass die jungen Menschen immer weniger heiraten und immer weniger Kinder kriegen. Die Geburtenrate sinkt seit Jahren im Iran Und ich habe da mit einem jungen, also mit mehreren jungen Menschen gesprochen und ein junger Mann hat mir einen Satz gesagt, der mir eben sehr in Erinnerung geblieben ist und der meinte, Iran ist einfach nur ein riesengroßes Gefängnis und ich werde ganz bestimmt nicht ein Kind in dieses Gefängnis setzen. Und das ist das, glaube ich, was diese Menschen auch auf die Straße treibt, weil sie wissen, die Alternative ist nicht wirklich eine Alternative.
Wie geht es Ihnen denn persönlich? Also haben Sie das Gefühl, dass diese Proteste jetzt anders sind, dass die durchschlagkräftiger sind, dass die mehr Chancen haben? Weil es gab ja früher eben auch schon Proteste, auch wegen hoher Benzinpreise zum Beispiel.
Das ist schwer zu sagen, was jetzt passiert. Das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber die Proteste sind auf jeden Fall anders. Die sind ganz, ganz anders als das, was wir vorgesehen haben. Sie haben es gerade gesagt, 2018, 2019 war es gegen Inflation, hohe Benzinpreise, 2009 war es gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl. Und diesmal richtet sich der Protest wirklich zentral gegen dieses Regime, gegen eine ganz ausschlaggebende Säule dieses Regimes, die Unterdrückung der Frau, die Ungleichbehandlung von der Geschlechter. Und das ist neu. Und vor allem, dass auch alle Schichten, alle Geschlechter sich daran beteiligen, alle zusammen kämpfen, dass wir jeden Tag Bilder sehen von Frauen, die ohne Kopftuch in den Straßen laufen. Und das ist was Unglaubliches. Dieser Mut und auch diese Widerstandswille und diese Wut auch, die sieht man ganz klar und das hatten wir noch nie. Und dass die Leute vor allem sich wehren, das ist wirklich was Neues. Es gibt Videos, die zeigen, dass Frauen filmen, wie Mullahs sie anschreien, weil sie die Kopftücher runtergenommen haben. Und diese Frauen schreien zurück. Verpiss dich, das ist mein Land, das geht dich überhaupt nichts an, ob ich ein Kopftuch trage. Und das ist ungehört und ungesehen. Das ist was wirklich Neues. Und deswegen, egal was jetzt passiert, das geht nicht weg. Und das ist eine Flamme, die diese Mullahs auch nicht austreten können. Und die bleibt auch.
Also eine feministische Kraft, die da irgendwie noch dazukommt zu den anderen, ja, Dingen, die falsch laufen.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das ist ein ganz, ganz großer Antrieb. Und das ist halt das Besondere. Und also ich hatte neulich mit jemandem gesprochen, mit einer Journalistin auch, und die meinte, sie findet es so faszinierend, dass die Männer da auch mitgehen und mitkämpfen. Und man sieht Videos, wie sie sich vor die Frauen stellen und sie beschützen und mitrufen, Frauen leben Freiheit. Wie sie wirklich diese Ausrufe mitschreien auf den Straßen. Und dann meinte ich nur, ja, wir kennen diese Männer, ehrlich gesagt, schon lange. Das ist keine Überraschung, dass die Männer dort auch so sind. Das sind einfach Menschen dort. Man sagt ja irgendwie, der Iran sei verwestlicht oder sie sei nach Westen orientiert. Aber das stimmt nicht. Die sind einfach, die wollen dieselben Freiheiten wie wir. Das hat mit dem Westen nichts zu tun. Sie sehen es halt im Westen. Sie sehen, wie ihre Verwandten, wie ihre Freundinnen im Westen frei leben, sich kleiden, wie sie wollen, Beziehungen haben, Sexualität ausleben. Das haben die Menschen dort alles nicht. Und das ist schon lang, diese Sehnsucht danach ist da schon lang. Und gerade junge Menschen, die eben in einem Alter sind, wo man vielleicht mal zusammenzieht mit der Partnerin, mit dem Partner, wo man die Sexualität lebt, das ist ja ein absolutes Tabu dort, die sehen, dass sie das nicht haben, sie wissen, dass sie das nicht haben und sie wollen es aber haben und sie wissen, dass sie das Recht haben, das zu haben. Und dafür kämpfen sie gerade.
Gilda Sahebi ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Journalistin und Iran-Expertin und sie ordnet mit mir gemeinsam die Themen, die heute wichtig sind. Am Nachmittag, gestern, gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag zur Situation im Iran. Da waren ziemlich emotionale Reden dabei, finde ich. Auch Außenministerin Annalena Baerbock hat gesprochen.
Auch wenn das Internet jetzt abgeschaltet ist, wir sehen und wir hören diese Frauen.
Frau Sahebi, wie sehen Sie das? Sieht die Bundesregierung diese Frauen und hört sie sie?
Ich glaube, sie sieht sie, aber sie hört sie nicht. Das war eigentlich ein gutes Zitat aus ihrer Rede. Guter Satz, aber halt völlig konsequent, also ohne Konsequenzen. Also sie hat ganz viele Sätze gesagt, auch seit 2 Wochen, seit Jina Amini gestorben ist. Ganz viele Sätze, Frauenrechte sind wichtig. Die Frauen im Iran müssen ohne Angst demonstrieren können, bla bla bla. Es stimmt alles, da ist alles korrekt. Aber nichts, sie hat bisher immer noch nicht und auch nicht gestern dieser Aktuellen Stunde ganz klar das Regime verurteilt. Also mit ganz klaren Worten, das Regime, wir müssen das Regime zur Verantwortung ziehen. Einfach mal ganz klar gesagt, mit solchen Leuten kann man eigentlich auch nicht verhandeln. Das ist nochmal die Frage des Atomabkommens, nochmal eine andere Frage. Im Gegensatz zu den USA zum Beispiel, die waren recht schnell. Also noch am Tag von Jina Aminis Tod gab es dort ein Statement vom Nationalen Sicherheitsberater, dass man das Regime zur Verantwortung ziehen kann, dass diese Proteste unverzeihlich seien. Das waren klare Worte und Rhetorik spielt eine große, eine Riesenrolle gegenüber dem Regime, weil das Regime sehr genau darauf achtet, wie reagiert denn das Ausland? Wie weit dürfen wir gehen, ohne dass wir überhaupt Kritik kriegen, bis wir Kritik kriegen? Und je sicherer sie sich fühlen, umso gewalttätiger und gnadenloser gehen sie auch vor. Das ist einfach eine Rechnung, die dieses Regime macht. Und Deutschland ist immer noch seit den 90er Jahren europaweit der wichtigste Handelspartner Irans. Die haben immer noch mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr Warenaustausch, Wirtschaftsaustausch. Und deswegen ist besonders, was Deutschland macht und sagt, da guckt das Regime besonders drauf. Und es ist wirklich fatal, dass die Bundesregierung und ausgerechnet eine Außenministerin, die immer von dieser feministischen Außenpolitik redet, da nicht wirklich dagegen spricht.
Obwohl Annalena Baerbock gestern ja durchaus auch Dinge angekündigt hat, die sie konkret fordert. Also sie formuliert es so.
Ich habe daher den Botschafter einbestellt und wir haben am Montag für die Bundesrepublik Deutschland im Menschenrechtsrat in Genf ganz deutlich klargestellt, die iranischen Behörden müssen ihr brutales Vorgehen gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten unverzüglich einstellen. Der Tod von Jina Mahsa Amini und der vielen weiteren Menschen gehört dringend aufgeklärt.
Also auch da sagt sie dringend aufgeklärt und sie hat auch im Weiteren dann von Sanktionen gesprochen. Also sie hat auch davon gesprochen, dass sie EU-weit auch sich dafür einsetzt, dass mehr Sanktionen kommen. Also das reicht ihnen nicht. Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Und
das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also zu den Sanktionen kann ich gleich was sagen, aber diese Sätze vorher, die sind absolute Symbolik. Sie haben den iranischen Botschafter einbestellt, sie haben ihn nicht ausgewiesen. Dann redet sie vom UN-Menschenrechtsrat. Das ist ein Gremium der Vereinten Nationen, dem bis vor ein paar Wochen noch Russland vorgesessen ist. Also sie hatten den Vorsitz in diesem Gremium, jetzt nicht mehr. Und dieses Gremium, wer sich mit den Vereinten Nationen auskennt, weiß, das ist symbolisch, das ist gut, ich habe da auch gar nichts dagegen, aber das hat auch das hat keine Konsequenzen. Das sieht nur gut aus, in Anführungsstrichen. Die haben keine Sanktionierungsrechte und die haben auch keine Möglichkeit, irgendwie einzugreifen. Und das, was für mich am schwierigsten ist und was für mich am ehesten bedeutet, dass diese Bundesregierung dieses Regime immer noch unterschätzt und immer noch falsch einschätzt, ist, dass sie tatsächlich von so einem Regime Aufklärung fordert. Von einem Regime, das seit 43 Jahren lügt und nur Propaganda verbreitet. Und ein Regime, das übrigens einen Tag nach Jina Aminis Tod auf der staatlichen Nachrichtenagentur der Webseite, auf Deutsch interessanterweise, deswegen meine ich, Deutschland ist wichtig, einen langen Text hatte dazu, dass Jina Amini an einem Herzstillstand gestorben sei, dass das Regime nichts damit zu tun gehabt hätte und dass alle, die was anderes behaupten, nur anti-iranische Kontakte, Medien wären und amerikanische Beamte. Das ist ein Zitat. Und das zeugt für mich entweder von einer wahnsinnigen Naivität, das überhaupt zu sagen, oder von einem Unwissen. Ich weiß nicht, was es ist, aber Deutschland ist eben traditionell seit den 90er Jahren sehr, sehr nachsichtig mit dem Iran. Iran hatte in den 90er Jahren einen riesen Geheimdienstzentrale in Bonn und hat Oppositionelle ausspioniert. Und das alles mit dem Wissen der Bundesregierung. Und die haben weiter und weiter die Wirtschaftsbeziehungen ausgebaut. Und es steht halt irgendwie in dieser Tradition. Also wenn man sich auch anguckt, die Reden von anderen Abgeordneten gestern, die waren klar. Also auch aus der Grünen-Fraktion, aber halt nicht von dieser Regierungsebene. Und die Sanktionen, richtig, wichtig. Also Sanktionen gegen die sogenannte Sittenpolizei, die ja letztendlich Jina Amini umgebracht hat. Sanktionen gegen Sicherheitsbeamte, gegen hohe Träger dieses Regimes müssen natürlich passieren. Die USA haben das schon vor mehr als einer Woche eingeführt. Natürlich muss es passieren. Das ist keine Frage und das ist auch gut und das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, was die deutsche Regierung ganz spezifisch sagt und macht. Und da ist einfach nichts Konkretes passiert.
Obwohl ich mich da gerade frage, es gibt ja tatsächlich auch in der deutschen Regierung oder eben in den Ampelparteien durchaus auch wirklich Menschen auch selber mit iranischen Wurzeln. Also Omid Nuripur von den Grünen, der Grünen-Chef hat gestern eine emotionale Rede gehalten. Der Generalsekretär der FDP, Bijan Jirsaray, der hat auch iranische Wurzeln. Das heißt, ja, eigentlich ist das Wissen ja da. Oder ist das jetzt ja mein komischer Gedanke zu sagen, da sind ja Menschen, die kennen sich dort aus, deswegen ist das Wissen auch da.
Ja, das ist ganz interessant. Genau in den Reden von den beiden hat man ja diese Diskrepanz gesehen. Also das hatte ich ja auch, da haben mir einige IranerInnen danach geschrieben, völlig verstört. Einer hat geschrieben, ich dachte, ich hätte irgendwie zu der falschen Rede geschaltet, weil Annalena Baerbock hat über feministische Außenpolitik gesprochen und dann erklärt sie diese feministische Außenpolitik mit der Geschichte eines geflüchteten Mädchens aus der Ukraine. Also völlig abstrus. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat, warum sie nicht einfach feministische Außenpolitik mit dem Iran erklärt hat. Beziehungsweise ich weiß es, weil sie das nicht kann, weil sie eben nichts macht. Aber das war schon, also es war, da regiert es, ich meine, das ist, Ukraine ist wichtig. Das ist, es soll dem überhaupt nichts abnehmen. Null. Das ist, muss beides, alles muss diskutiert werden und wir müssen drüber sprechen. Aber feministische Außenpolitik am Iran erklären mit der Ukraine, das ist schon sehr, sehr offensichtlich, dass sie da anders spricht als zum Beispiel ihre Leute aus ihrer Partei oder der Koalition.
Es könnte sein, dass manche von Ihnen gleich genervt die Augen verdrehen, wenn ich das hier abspiele.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Ja, der Bundeskanzler spricht von Doppelwumms. Er hat da ein Wort aufgegriffen, das er schon für die Corona-Hilfen genutzt hatte. Damals hatte er gesagt, wir müssen mit Wumms aus der Krise. Jetzt sind eben diese 200 Milliarden für die Gaspreisbremse oder eben für die Entlastung bei den Energiepreisen, sind dann jetzt eben der Doppelwumms. Wenn man danach geht, wie gut sich Olaf Scholz Ausdrücke so medial verbreiten und aufgegriffen werden, dann könnte man eigentlich meinen, Olaf Scholz hat einen ziemlich guten PR-Berater. Oder was sagen Sie, Gilda Sahebi?
Also, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hat er gar keinen Berater. Weil, also dieses, also erstmal ganz praktisch gesehen, ich glaube, die Corona-Hilfen waren 130 Milliarden und die sind jetzt 200, also es ist ja nicht mal ein Doppelwumms, aber abgesehen davon.
Sie gucken genau hin.
Aber also ich meine, diese die Kommunikation von Olaf Scholz ist schon ungewöhnlich. Also man hat ja auch öfter, dass er irgendwie zu Journalistinnen die abbügelt mit haben Sie eine Antwort auf die oder können Sie was dazu sagen? Und er sagt dann nur ja. Punkt. Und dann kommt gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, was er glaubt, dass dieses Doppelwumms, ob das irgendwie die Leute mitnimmt oder ihnen Hoffnung gibt. Aber ich finde, das sagt nichts und ich weiß auch gar nichts mit diesem Begriff anzufangen und ich habe echt gedacht, wie kann der jetzt so ein ernstes Thema auch noch mit diesem Begriff belegen, den jetzt alle Journalistinnen die Armen die ganze Zeit wiederholen müssen.
Also kein Fan vom Doppelwumms, das kommt glaube ich rüber. Die ursprünglich geplante Gasumlage ist aber ja jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Inhalte schauen und nicht mehr auf die Begriffe, die kommt nicht, also die ist vom Tisch. Stattdessen gibt es eben jetzt diesen, so nennt es die Bundesregierung, Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro, habe ich gerade schon gesagt. Und konkret heißt es, dass der dass der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds mit diesem Geld ausgestattet wird. Und ja, 100 Milliarden Sondervermögen waren es für die Bundeswehr. Das wurde damals so mehr als historisch bezeichnet. Und tatsächlich ja sehr, wie soll ich sagen, manchmal fast andächtig wurde auf diese Summe geschaut. Jetzt ist es da tatsächlich das Doppelte. Würden Sie auch sagen, das ist historisch, Frau Sahebi?
Ich musste, als ich die Summe gelesen habe, ist mir aufgefallen, als ich durch den ersten Abschnitt durch war, habe ich gedacht, ach, das müssen 200 Millionen sein. Und ich wieder hochgegangen, das sind wirklich 200 Milliarden. Also das Interessante ist ja eigentlich, wie das jetzt alles passiert, weil die Schuldenbremse bleibt ja, wo sie ist. Also die wird ja nicht aufgeweicht oder sowas. Ich glaube, es ist ein Geschenk an Christian Lindner. Aber wie die Regierung eigentlich alles in so Nebenetats macht, und das ist ja aber trotzdem Geld, das irgendwann zurückgezahlt werden muss. Und in dem Sinne, historisch ist es wahrscheinlich einfach angesichts der Herausforderung und ich glaube, es ist auch nötig, weil wir haben laut dem Armutsbericht, dem paritätischen Armutsbericht, haben wir schon über 16% Armutsquote. Das sind 14 Millionen Menschen fast in Deutschland und was die nächsten Monate passieren wird, wird Menschen in die Armut bringen, die sowieso schon armutsgefährdet sind und die Menschen, die schon in Armut sind, kann man sich ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was mit denen passiert, weil wenn jetzt Sie und ich einkaufen gehen, wir merken es ja schon. Aber es ist okay, man kann es sich leisten. Aber ich frage mich wirklich immer, wenn ich die Preise sehe, wie machen das andere? Und deswegen ist es nötig, damit die Leute nicht auch noch irgendwie Gasrechnungen von mehreren tausend Euro haben als Familie zum Beispiel. Und um die Finanzierung, das muss man gucken, was dann passiert. Aber ich meine, sie machen es jetzt so irgendwie, dass es ohne das Ende der Schuldenbremse bedeutet, passiert. Aber ich glaube, dass man auch tatsächlich gar nicht daran vorbeikommt.
An der Schuldenbremse, also die Schuldenbremse aufzulockern.
Nee, diese 200 Milliarden.
Ja, verstehe. Ja. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk gegeben und Der hat nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht darum geht, komplett die alten Energiepreise zurückzukriegen, sondern dass es wirklich um eine Entlastung geht. So formuliert er das.
Jetzt auch mit der Gaspreisbremse, nicht jede Preiserhöhung wird genommen werden. Das heißt, eine gewisse Last wird genommen werden, aber die komplette Last wird sicherlich nicht genommen werden können. Auch nicht mit diesen gigantischen 200 Milliarden Euro.
Ist das wiederum, weil wir es jetzt gerade auch von der Kommunikation hatten, eine gute Art, das zu kommunizieren? Also zu sagen, ja, wir sind hier jetzt handlungsfähig als Regierung, wir präsentieren uns so nach diesen vielen Tagen der Hängepartie, wo nichts kam, aber gleichzeitig auch mit zu sagen, ja, aber ganz Sonnenschein ist es dann eben auch nicht.
Das ist mir auf jeden Fall lieber als der Doppelwumms. Also ich habe lieber so eine Erklärung, die mir vielleicht so ein bisschen was zum Nachdenken gibt, die aber, glaube ich, auf jeden Fall transparenter und ehrlicher ist als dieses Doppelwumms oder You Never Walk Alone. Das hat ja Olaf Scholz, man kann eigentlich ein Album daraus basteln, was er so alles sagt. Und natürlich kann er nicht sagen, wir federn alles ab, weil wir gar nicht wissen, wie schwer die Last sein wird. Und wir wissen auch nicht, wie lang sie halten wird. Das ist ja für den nächsten Winter, ist es ja genauso vorausgesagt, dass die Preise hoch sein werden. Deswegen, Habeck wurde jetzt sehr kritisiert in den letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, man hat da auch drauf gewartet, dass er in Anführungsstrichen Fehler macht, dass man da drauf springen kann, die Leute, die ihn sowieso nie mochten sozusagen, gerne von rechts oder von konservativ. Aber ich finde nach wie vor, dass was ich an Robert Habeck so schätze in seiner Kommunikation, ist, dass er die Leute nicht für dumm verkauft. Also bei Olaf Scholz habe ich oft das Gefühl, er redet mit uns allen, als seien wir Kinder, als bräuchten wir irgendwie Schlagworte und wir würden es nicht verstehen, wenn es so kompliziert wird. Und das macht Robert Habeck anders und das hat er, finde ich, in diesem Zitat sieht man das ganz gut, dass er halt sagt, ja, ich kann nicht, es ist ein Blick in die Glaskugel, ich weiß es nicht. Und das sagt er.
Was mich trotzdem gewundert hat, jetzt bei diesen 200 Milliarden, also ich meine, da ist ja noch nichts ganz Konkretes bekannt. Ne? Es soll ja jetzt erst ausgestaltet werden durch eine Kommission, wie genau eben auch jetzt Gas- und Strompreisbremse dann funktionieren. Aber was mich trotzdem gewundert hat, das klingt jetzt erstmal so, auch mit der Mehrwertsteuersenkung auf die Gaspreise, die heute der Bundestag direkt schon beschlossen hat, als wenn das doch wieder diese, ich nutze jetzt auch wieder ein Wort, was sehr inflationär genutzt wird, diese Gießkanne ist. Also, dass eben wieder nicht abgestuft wird in, wer hat es denn wirklich nötig, unterstützt zu werden. Da habe ich das Gefühl, ja, ist die Ampel sich auch manchmal gar nicht ganz sicher, weil gerade Ricarda Lang, die Grünen-Chefin, immer wieder gesagt hat, ja, wir müssen das abstufen. Wo ist das geblieben oder ist das einfach nicht möglich? Wie würden Sie das einschätzen?
Da gibt es ja seit dem Tankrabatt, gibt es ja diese Diskussion, was denkt sich die Koalition, weil wir ja immer dieses Gießkannen hatten eigentlich. Es gab ja eigentlich kein, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein Instrument, was durchgesetzt wurde, was wirklich jetzt nur die armen Menschen betrifft. Also wir hatten das für die Studierende, gab es ja diese Einmalzahlung für die Rentner und Rentnerinnen und da auch völlig ungeachtet dessen, wer es jetzt wirklich braucht und wer nicht. Also ich sehe immer die FDP kritisch, deswegen glaube ich, hat die FDP da ganz viel mit zu tun. Also ich meine, auch mit dem Tankrabatt, da waren halt dann wirklich die FahrerInnen von großen Autos, von spritverbrauchenden Autos waren auch wieder die am meisten eigentlich NutznießerInnen von diesem Tankrabatt waren. Und ich glaube schon, dass sie sich da streiten. Man sieht es ja eben, Ricarda Lang ist wirklich da immer ganz vorne dabei. Aber anscheinend können sie sich auf jeden Fall nicht einigen. Ich glaube, es kann aber auch teilweise damit zu tun haben, dass es natürlich viel mehr Verwaltungsaufwand und Bürokratie braucht, um es wirklich so detailliert zu machen. Und es muss ja relativ schnell gehen. Deswegen glaube ich, wird es damit wahrscheinlich auch zu tun haben. Gleichzeitig denke ich, dass man trotzdem es besser machen könnte als so.
Es gibt viele Bilder von langen Schlangen an den Grenzübergängen von Russland zu Finnland. Bis heute Nacht sind da noch viele Russinnen und Russen eingereist nach Finnland, um eben jetzt als männlicher Einreisender der Einberufung zum Militär zu entgehen. Seit Mitternacht ist die Grenze für fast alle Russinnen und Russen aber zu. Und Finnland signalisiert damit ziemlich klar, wir können und wollen euch nicht aufnehmen. Gilda Sahebi ist bei mir hier heute Mittag im Studio. Wir schauen gemeinsam auf das, was heute wichtig ist. Und ich würde dieser Haltung von Finnland einmal noch kurz die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz entgegensetzen. Der ist nämlich dafür, russischen Kriegsdienstverweigerern Schutz anzubieten und die auch in Deutschland, so sagt das, aufzunehmen. Das wäre ja die Chance für die EU, eigentlich jetzt an dieser Stelle mal geschlossen aufzutreten, mit einer Stimme zu sprechen. Aber ich habe es jetzt skizziert, Finnland auf der einen Seite, Deutschland auf der anderen Seite, gibt noch viele andere Meinungen. Wie sehen Sie das? Verspielt da die EU eine Chance, mal wirklich zu sagen, hier, wir sind uns da einig?
Ich glaube ja, ich glaube, es wäre eine gute Chance. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht gerade aus deutscher Sicht Finnland oder den baltischen Staaten irgendwas vorwerfen kann, dass sie es anders machen wollen. Das ist einfach, das ist eine andere Geschichte mit Russland. Das war ja genau auch das Problem der letzten Jahre, dass Deutschland nie zugehört hat und denen quasi erklärt hat, wie Russland funktioniert. Und das sollte man grundsätzlich nicht tun. Und dennoch, ich glaube, ob das jetzt dann letztendlich bei den Russinnen und Russen ankommt, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass diese Menschen in die EU kommen können. Weil, also ich kann es rein gefühlsmäßig, kann ich sehr gut verstehen, dass man denkt, wisst ihr was, ihr habt das euch selber eingebrockt, ihr unterstützt da irgendwie diesen Diktator und Putin und der in ein anderes Land angreift. Und jetzt plötzlich, erst sitzt ihr alle sozusagen auf der Couch monatelang, guckt zu und jetzt plötzlich wollt ihr kommen. Ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Ich glaube, man muss dieses Gefühl aber überwinden, weil es liegt nicht an uns zu bestimmen, wer ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Das ist nicht Teil des Asylsystems. Das sollte man nie machen. Leute finden mich gut und schlecht. Das ist einfach so, so ist das. Das ist bei allen Menschen so. Man kann nicht einfach objektiv sagen, Mensch ist so oder so. Und es sollte einfach nur nach dem Grund geguckt werden, warum kommen sie? Und wenn wenn Menschen sagen, ich will nicht in einem Krieg, in diesem Krieg, und der ist illegal, der ist völkerrechtswidrig und der ist brutal, es werden, so wie es aussieht, Menschenrechte gebrochen jeden Tag, dann sollte man denen sagen, dann nehmen wir euch auf.
Die Finnen haben da eben auch das Argument, sie sagen, wie wollen wir das aber denn kontrollieren, wer wirklich kommt? Also ist ja auch ein viel genutztes Argument und auch ich, Sie merken, es ist nicht so leicht für mich, das zu sagen, weil da ja auch mitschwingt, wir teilen Menschen ein und glauben ihnen möglicherweise nicht. Aber natürlich haben sie da schon einen Punkt, so diese Frage des Sicherheitsrisikos, der Frage, wer kommt vielleicht auch und möchte doch russische Propaganda verbreiten.
Also russische Propaganda haben wir eh schon genug. Da brauchen wir nicht noch Leute, die haben. Das muss man nur RT News anmachen und das Internet. Das ist alles voll mit russischen Trollen, mit russischer Propaganda. Aber natürlich ist es ein Argument, was man sich anschauen muss. Aber letztendlich, egal wo Menschen nach Europa kommen, um Asyl zu bitten, die werden ja immer überprüft. Da gibt es immer eine Sicherheitsüberprüfung. Da gibt es immer eine Überprüfung des Hintergrunds. Das ist ja auch das ist ja oft der Grund, warum dann Asyl nicht gewährt wird oder weil man sagt, ja, das könnte gefährlich sein, da können TerroristInnen, hören wir ja öfter, das ist ja jetzt nichts Neues, dieses Argument. Aber als Rechtsstaat, der relativ effizient funktioniert, also jetzt zumindest bei dem Thema, mit Digitalisierung und so gar nicht, aber ist ein anderes Thema, kann man darauf vertrauen, dass eine Überprüfung auch stattfinden wird und es werden jetzt nicht Millionen Menschen sein, sondern wenn sie kommen, dann werden sie sich auch aufteilen und nicht alle nach Deutschland kommen. Und ich glaube, es würde der EU gut anstehen, auch als Zeichen, dass wir es schon ernst meinen mit den Werten. Also tun wir nicht, weil wenn man sich die EU-Außengrenzen anguckt, ist es eine absolute Katastrophe. Aber zumindest, was das angeht, könnte man das machen.
Wir hatten heute in der Redaktionssitzung einen Gedanken, ob es nicht eigentlich eine gute Gelegenheit jetzt auch wäre, sichtbar und auch wirklich medienwirksam Russinnen und Russen aufzunehmen in der EU, um Putin eben zu zeigen, ja, eure Bevölkerung kommt zu uns, möchte auch sich unseren Werten hier anschließen, du hast verloren.
Ich glaube, ein Zeichen an Putin kann man nicht setzen, weil dem ist völlig egal, was wir machen und nicht machen. Das ist wirklich, der hat sich seine eigene Welt gebaut, an die glaubt er. Das ist die Brille, durch die er auf die Welt schaut. Und egal, was wir machen, das wird ihm weder irgendwas zeigen noch beweisen. Ich glaube, dass es eher wichtiger ist, dass wir den Menschen das Zeichen setzen und ihnen sagen, ja, ihr müsst nicht in diesem Krieg kämpfen und wir schützen euch sozusagen davor. Ich glaube, Putin, seine Seele ist verloren quasi.
Gilda Sahebi mit klaren Worten. Und wenn Sie übrigens auch mal mitdiskutieren möchten, wenn Sie bei uns hier mal Gast sein wollen und eben auch zu diesem Thema, zu anderen Themen Ihre Meinung loswerden wollen, dann haben wir was für Sie. Wir haben ja ja, nicht regelmäßig jeden Dienstag, aber ab und zu dienstags, ab und zu auch donnerstags das sogenannte offene Studio. Da kommt der Journalist und Fernsehmacher jetzt am Dienstag, Friedrich Küppersbusch. Und Sie können digital mitmachen, mitdiskutieren, mit im Chat sich äußern. Die Anmeldung finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Es ist zurück das Corona-Briefing vom Robert-Koch-Institut und vom Bundesgesundheitsminister.
Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Die Fallzahlen steigen an in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in England, in Dänemark, um nur ein paar Länder zu nennen.
Gilda Sahebi ist mein Gast heute Mittag, Journalistin und Ärztin. Frau Sahebi, was lösen diese Worte von Karl Lauterbach bei Ihnen aus?
Also, meine Reise mit Karl Lauterbach. Nee, also ich fand ihn ja wirklich, also ich finde ihn weiterhin sehr gut. Aber dadurch, dass er immer in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, bisschen tatsächlich Worte benutzt hat, die ich dann doch zu alarmistisch fand. Killer-Virus, glaube ich, war mal dabei und solche Sachen. Muss man, glaube ich, bewusst sich darüber hinaussetzen und sagen, er hat schon recht, wir sind am Beginn einer Welle und man muss es ernst nehmen und wir wissen nicht, was kommt. Ich glaube, das ist das, was ich dabei denke.
Und wie geht es Ihnen mit Ihrem Blick als Ärztin? Also ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich auch Kontakt mit Menschen, die mit Ihnen studiert haben, die vielleicht in Kliniken tätig sind. Was hören Sie denn da? Ist da die Sorge vor dieser großen Herbstwelle? Werden da Maßnahmen getroffen? Wie geht es da den Kolleginnen und Kollegen?
Genau, ich praktiziere schon lange nicht mehr. Ich schreibe halt darüber, viel über das Gesundheitssystem und über Medizin. Und der Frust in vor allem in Krankenhäusern, in Kliniken, aber auch in Praxen ist unabhängig von Corona ohnehin sehr, sehr, sehr groß. Da sind wirklich viele systematische Probleme, vor allem eben auch das Pflegeproblem. Es gibt zu wenige Pflegekräfte, die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Zu viele PatientInnen für zu wenige Pflegekräfte. Und auch bei den ÄrztInnen ist die Situation auch nicht viel besser im Sinne von die Stimmung ist nicht viel besser. Die kriegen halt besseres Gehalt, dadurch. Die haben auch eine relativ starke Lobby oder Macht, Gewerkschaftsmacht auch, das haben die Pflegekräfte nicht. Da sind nur sehr wenige gewerkschaftlich organisiert. Aber insgesamt, glaube ich, geht es denen, ehrlich gesagt, wie uns allen, dass man einfach keine Lust mehr hat. Dass man es auch, ich merke das auch bei mir, ich hatte Covid, ich hatte 3 Impfungen und ich merke, dass bei mir auch so dieses Wissen und dran zu denken, dass es sehr viele Menschen gibt weiterhin, die chronisch erkrankt sind, die gefährdeter sind. Das muss man sich schon sehr aktiv wieder ins Wissen holen, weil man das ins Gedächtnis rufen, weil man sonst vergisst, dass es eigentlich eine Pandemie gibt, wenn man selber so, man hatte das schon, es war jetzt halb mega ein bisschen schlimm, aber es gibt halt immer noch viele Long-Covid-PatientInnen. Es gibt viele Menschen, die darunter gelitten haben und noch leiden. Und das muss man, also das versuche ich mir auch ganz aktiv, mich dran zu erinnern, weil sonst im Alltag vergisst man das einfach oder eben so geht es mir zumindest.
Was mir auch auffällt, momentan im Freundeskreis, aber auch bei mir selber, viele Menschen verwenden gerade sehr viel Energie aufs Energiesparen, aufs Informieren darüber. Ich lerne dabei ganz neue Wörter, wenn ich mich mit Dichtungen befasse, Türboden-Doppeldichtung zum Beispiel. Oh Gott. Aber ich merke eben dadurch, das ist jetzt ein neues Thema, was irgendwie so eine intensive Beschäftigung auch erfordert, wenn man eben nicht so eine immense Strom-Gaspreisrechnung haben will. Und das hat zumindest bei mir die intensivere Beschäftigung mit Corona auch abgelöst. Natürlich auch die niedrigeren Zahlen jetzt über den Sommer, aber doch auch das.
Ja, das ist ja ein bisschen das Thema der Aufmerksamkeitsökonomie. Das hat natürlich auch mit der medialen Berichterstattung zu tun. Wir hatten, ich glaube, 2 Jahre lang auf tagesschau.de einen Live-Ticker quasi, was passiert alles. Jetzt haben wir den seit Februar über Russland. Das hat natürlich auch ganz stark damit zu tun. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da nicht immer dran denkt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich diese Pausen gönnt und Nachrichtenpausen insgesamt vielleicht, aber auch da, weil wir haben eigentlich viele von uns oder alle vielleicht oder die meisten haben 2 Jahre in dieser Daueranspannung gelebt. Und wenn man weiß, ich beschäftige mich damit, weil ich wissen will, wie verhalte ich mich, was ist mit der neuen Impfung, will ich die haben, will ich die nicht haben, darüber sich zu informieren und auch mit Menschen zu sprechen, auch mit Ärztinnen zu sprechen, ist, glaube ich, wichtig. Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass es uns nicht die ganze Zeit gedanklich und emotional beschäftigt, weil so ein Dauerzustand der Anspannung, das sehen wir jetzt mit Russland, mit dem Krieg, das bemerke ich gerade ganz stark am Iran seit 2 Wochen, da ist eine absolute Daueranspannung. Das ist schon okay, dass man sich darum kümmert, dass es nicht so ist.
Die Journalistin und Ärztin Gilda Sahebi war mein Gast in der Sendung, muss ich sagen. Vielen Dank für Ihren Besuch, den ersten, und vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.